Im Kern können wir davon ausgehen, dass es nur zwei verschiedene Arten von Menschen gibt. Und vermutlich wird sich jeder in einer dieser zwei Kategorien wiederfinden. Obwohl sie unterschiedlich sind und auch unterschiedlich leben, unterschiedlich auf die Situation des Lebens reagieren, haben sie denselben Instinkt, dem sie folgen. Die erste Kategorie Mensch, das sind die Wanderer oder die Reisende. Das sind Menschen, die sind immer unterwegs, die sind immer auf dem Sprung. Die müssen immer irgendwas unternehmen, die müssen immer irgendwo sein. Sie suchen immer etwas Neues. Sie müssen immer in Bewegung sein, sie sind eigentlich rastlos. Sie lieben es, unterwegs zu sein auf Reisen, unterwegs zu sein mit Menschen, Dinge zu unternehmen, etwas zu erleben, etwas auszuprobieren. Das sind Menschen, die haben immer einen vollen Terminkalender, einen freien Abend. Das wäre nicht so gut. Dabei fühlen diese Menschen sich wohl und sie fühlen sich sicher. Sie brauchen das, diese Freiheit und diese Möglichkeiten, die ihnen offen stehen. Aber im Kern suchen sie etwas. Im Kern suchen sie einen Ort, eine Beziehung, Erlebnisse oder Erfahrungen, die ihnen das Gefühl von Sicherheit geben, die ihnen das Gefühl von Geborgenheit geben. Sie suchen ein Zuhause, eine Heimat. Und das versuchen sie auf diese Art zu erreichen. Die zweite Kategorie Mensch ist der Nestbauer. Er gehört nicht zu denjenigen, die ständig unterwegs sind, immer etwas Neues erfahren und erleben müssen, sondern jemand, der gerne zu Hause ist, der sein Zuhause so gestalten will, dass er sich dabei wohlfühlt, kein Problem mit freien Abenden zu Hause hat. So ein Mensch, der freut sich immer, nach einer Reise oder nach der Arbeit nach Hause zu kommen, weil er sich dort wohlfühlt, weil er dort seine Sicherheit und seine Geborgenheit und seine Heimat findet. Und beide, der Wanderer und der Nestbauer, sie beide haben diesen Wunsch, eine Heimat zu haben, einen Ort, eine Beziehung, Dinge, bei denen wir uns wohlfühlen, wo wir uns geborgen wissen, wo wir uns am liebsten immer nur dort aufhalten würden. Und während der Wanderer sich sein Zuhause sucht und unterwegs ist, durch Reisen, durch Beziehungen, durch Erlebnisse und die weite Welt, die es zu entdecken gilt, versucht der Nestbauer sein Zuhause selbst zu schaffen. Aber beide werden in diesem Wunsch vereint, eine tiefe Sehnsucht zu haben, die in uns ist, in dem Menschen drinsteckt, die wir fühlen wollen und die wir füllen wollen, ein Zuhause zu haben, anzukommen, angenommen zu sein, ein Ort zu erleben, wo es nur Liebe gibt, Einheit gibt. Und das ist oft so in uns drin. Das ist das, was wir uns wünschen, was sich jeder wünscht. Der Mensch, er sucht das, weil er ein Loch im Herzen hat, das er füllen will. Und das sucht jeder Mensch. Egal ob groß oder klein, egal ob gläubig oder ungläubig, egal aus welcher Zeit, aus welcher Kultur wir kommen, wir suchen das, weil Gott das in uns hineingelegt hat. Jeder Mensch, er sucht das Gleiche, aber nicht jeder sucht am gleichen Ort oder auf die gleiche Weise. Der eine sucht seine Erfüllung und sein Zuhause in materiellen Dingen vielleicht. Er will sich sein Haus so schön wie möglich selbst gestalten. Ein Haus, das er vielleicht selber gebaut hat, ein Auto, das man sich selber gekauft hat, ein Beruf, in dem wir uns hochgearbeitet haben. Wir versuchen durch diese Dinge ein Gefühl von einem Zuhause zu haben, wo wir alles unter Kontrolle haben, wo wir für alles gut sorgen können, wo es uns gut geht. Andere suchen es in Beziehungen und erhoffen sich diese Erfüllung in der Ehe, in ihren Kindern, in Freunden, in der Familie oder der Verwandtschaft, in sozialen Netzwerken. Andere, die suchen es in einem Gefühl, etwas zu erleben, Action zu haben im Leben, Dinge zu tun, auf die man Lust hat, Dinge zu tun, die einem Freude bereiten. Andere suchen es in Anerkennung. Man will gesehen werden, man will beachtet werden. Wenn man da noch einen Titel haben kann oder man auf Social Media bekannt ist, wenn man viel über andere weiß und all das wissen kann, was sie teilen, dann fühlen wir uns in der Anerkennung angenommen. Manche, die suchen es auch in ihrer Leistung, etwas geschafft zu haben, etwas bewiesen zu haben, selbstständig zu sein, für mich selbst sorgen zu können, nicht abhängig zu sein von Menschen. Und vielleicht wieder andere suchen es in der Gemeinde, sagen, Gemeinde soll mein Zuhause sein. Dort will ich mich so fühlen, weil dort Menschen sind, die mir in Liebe begegnen, die auf mich aufpassen, die mir helfen. Vielleicht ist dein Zuhause sogar dein Dienst. Es tut dir gut, gebraucht zu werden, weil du eine Gabe hast. Weil du vielleicht Dinge sehen kannst oder tun kannst, die die anderen nicht tun können. Und du freust dich jedes Mal, besonders wenn du ein Lob dafür bekommst. Jeder Mensch sucht irgendeine Erfüllung. Jeder Mensch sucht, dieses Loch im Herzen zu füllen. Aber wir suchen es auf verschiedene Weise und in verschiedenen Ebenen. Und heute wollen wir uns gemeinsam anschauen, wie Gott vom Anfang der Weltgeschichte an bis zum Ende einen Wunsch hat, einen Gedanken hat. Und zwar wollte er ein Zuhause bauen. Heute soll es darum gehen, Gott baut sich ein Zuhause, in dem dieser Mensch diese Erfüllung erleben kann. Und das ist mehr als ein Gefühl. Das ist mehr als ein Ort. Das ist mehr als eine kurze Zufriedenheit, ein kurzes Glück, eine kurze Freude. Es ist ein echtes, ein sicheres Zuhause mit Erfüllungsgarantie. Wir wollen heute hier durch diese vier Punkte gehen, die sich erstrecken von Eden bis zur Ewigkeit, und wollen sehen, wie dieser Gedanke sich in der Schrift entfaltet und seine Erfüllung findet. Lasst uns auch hier direkt starten mit dem ersten Punkt, das erste Zuhause Eden, das verlorene Zuhause. Zuerst müssen wir nämlich am Anfang der Geschichte starten, bevor wir verstehen können, was eigentlich in unserem Text in Exodus heute passiert. Wir müssen in der Schöpfungsgeschichte starten. Wir kommen heute in Exodus zur Stiftshütte, aber wir können die Stiftshütte nur verstehen, wenn wir den Garten Eden verstanden haben. Und das ist das, was ganz am Anfang passiert. Denn die Stiftshütte ist keine neue Geschichte, sondern eine Fortsetzungsgeschichte einer alten Geschichte. Zu Beginn schuf Gott die Welt, und alle Dinge, die darin enthalten sind, die sind durch Gott geschaffen, durch sein Wort. Das heißt, Gott sprach und es wurde. Gottes schöpferische Kraft wird darin sichtbar, dass er nur Dinge ausspricht, die er gern haben will, und es muss geschehen, es muss da sein. Alles muss ihm gehorchen. Zeit muss ihm gehorchen, Materie muss ihm gehorchen, Verbindungen dazwischen müssen ihm gehorchen. Alles ist so entstanden, wie Gott es wollte, weil er es gesagt hat. Aber beim Menschen macht Gott eine Ausnahme. Er legt selbst Hand an der Erschaffung des Menschen, und er schuf den Menschen selbst. Er wollte es, er sprach auch darüber, aber er schuf ihn selbst aus seiner Hand. Und Gott hat sich was Besonderes gedacht. Ich lese aus Kapitel 1 in Genesis Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Gott wollte den Menschen nicht nur in seine Existenz rufen. Er wollte ihn nicht einfach nur erschaffen, damit er existiert, sondern der Mensch sollte in Bezug auf Gott erschaffen sein. Er sollte in Beziehung zu Gott gemacht sein. Der Mensch, er sollte nie einfach nur für sich selbst leben, für einen Selbstzweck. Der Mensch sollte nicht seine kleine eigene Welt aufbauen und sich darin wohlfühlen, sondern er sollte mit Gott leben, in Beziehung und Gemeinschaft mit Gott selbst. Viele andere Dinge in der Schöpfung, sie erfüllen nur einen Zweck. Sie sind nur für einen Zweck gemacht. Bäume erfüllen einen Zweck, Pflanzen und Gewässer, sie sind nur für einen Zweck gemacht, den sie erfüllen sollen. Aber der Mensch ist für so viel mehr geschaffen. Der Mensch ist geschaffen, um Gott sichtbar zu machen in der Beziehung, die er für Gott lebt. Um Gemeinschaft mit ihm zu erleben, um in Beziehung mit ihm zu leben. Und jetzt wird uns am Anfang dieser Weltgeschichte erzählt, dass Gott einen Garten pflanzt. Das steht so im Nebensatz in Vers 8, Kapitel 2. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten, und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Gott baut also diesen Garten auf, völlig alleine, völlig selbstständig. Und dieser Garten, er ist perfekt. Diesem Garten fehlt es an nichts. Er ist perfekt. Alles so, wie es sein muss. Und erst als dieser Garten fertiggestellt ist und dieses Zuhause aufgebaut ist, dann setzt Gott diesen Menschen hinein, als alles fertig ist. Und Gott selbst baut dieses Zuhause. Der Mensch hat überhaupt nichts damit zu tun. Adam hat Gott nicht dabei geholfen, diesen Garten aufzubauen, diesen makellosen, wunderschönen Garten zu erschaffen, in dem Gott mit dem Menschen leben wollte, in Gemeinschaft. Gott gab dem Menschen Aufgaben und Verantwortung, diesen Garten zu bebauen, auf ihn aufzupassen, den Tieren Namen zu geben und all diese Dinge. Und jetzt lebt der Mensch also dort mit Gott in diesem wundervollen, herrlichen Garten seinen Alltag. Und Gott ist da. Gott ist einfach da. Spürbar. Gegenwärtig. Adam konnte einfach dort mit Gott sein. Den Tag verbringen, den Alltag genießen, Gespräche führen. Und das war keine Ausnahme. Das ist für uns heute eine Ausnahme, wenn wir davon reden können, dass Gott zu uns gesprochen hat durch sein Wort. Vielleicht passiert das immer wieder. Aber dort war es Alltag. Dort passierte das ständig, den Tag über. Das war die Regel. Und das wird später auch sichtbar. In Kapitel 3, Vers 8 wird das so ein bisschen beschrieben, dass Gott die Gewohnheit hatte, das zu tun. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, im Garten wandeln, bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten unter die Bäume des Gartens. Adam und Eva, sie hören die Stimme Gottes, als er durch den Garten wandelt, als er durch den Garten spazieren geht, bei der Kühle des Tages. Gott, er wandelt, er geht durch diesen Garten und Adam, er kennt die Stimme Gottes. Er weiß, wie sich diese Stimme anhört, weil sie ihm vertraut ist, weil er sie gut kennt, weil er sie hört. Und Gott sucht den Menschen in dem Zuhause, das er für ihn gemacht hatte. Vielleicht können wir noch gar nicht so recht verstehen, wie wundervoll dieser Garten war, wie schön es dort gewesen sein muss. Vielleicht denken wir an all die schönen Früchte und die Pflanzen und die Tiere und dass alles harmonisch ist, dass alles schön ist, kein Unkraut, nichts, was irgendwie stört. Alles funktioniert wundervoll miteinander. Dieser Garten war ein Zuhause, das sich jeder von uns nur wünschen könnte. Alles war am richtigen Platz. Dort gab es nichts, was fremd ist, nichts, was bedrohlich ist, nichts, was kaputt gehen kann. Da gab es keine Sorge, keine Not, kein Misstrauen. Der Mensch, der musste sich nicht beweisen durch seine Leistungen. Er war einfach da, mit Gott. Und alles war gut. Es war eine völlige Wohlfühlatmosphäre. Es war der Himmel auf Erden. Das war ein Zuhause. Das war wahre Gemeinschaft. Das war eine Beziehung, die sie zu Gott haben konnten, die aber nicht für immer halten sollte, weil der Mensch es durch seine Sünde zerstören würde. Und als Adam und Eva dann sündigten, mussten sie lernen, was es bedeutet, dieses Zuhause zu verlieren. Was es bedeutet, zu sterben. Der Alterungsprozess, der wurde ins Leben gerufen. Die Tage waren von jetzt an gezählt. In der Beziehung zu Gott wurden sie massiv geschädigt. Dieses erste wundervolle Zuhause wurde durch die erste Sünde des Menschen zerstört und keine Gemeinschaft mehr möglich. Was Gott also dann tut, nachdem sie gesündigt haben, das lesen wir dann in Vers 23 und 24 aus Kapitel 3. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, wovon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das war's also mit dem ersten Zuhause. Der Mensch, der musste den Garten verlassen, ein Garten, den Gott für ihn gemacht hatte, und das Zuhause war zerstört. Und diese Beziehung zwischen Gott und Mensch hatte jetzt einen Riss, hatte jetzt einen Bruch. Und von da an konnte der Mensch nicht mehr so sein mit Gott, wie er es am Anfang gewohnt war. Und wir müssen uns vorstellen, das kannte der Mensch nicht. Er wurde geschaffen in Gemeinschaft zu Gott und lebte in dieser Gemeinschaft mit Gott. Eine reine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die Sünde nicht kannte. Eine reine, makellose Beziehung. Und dann verlor er auch nicht nur diese Beziehung, diese reine und makellose, sondern er musste auch sein Zuhause verlieren. Und ab dieser Geschichte, ab diesem Vertreiben aus dem Garten, geht es immer weiter bergab. Wenn wir die weiteren Kapitel aus dem Buch der Anfänge lesen, dann wird es immer schlimmer mit dem Menschen. Es wird nicht besser, sondern es wird schlimmer und die Sünde im Garten Eden war nur ein Startschuss. Anschließend lesen wir von einem Brudermord. Kain, er tötet seinen Bruder Abel und er erhebt sich über ihn und er schlug ihn. Und anschließend haben wir diese Bemerkung in Kapitel 4, Vers 16. Und Kain ging weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Seine Sünde zwingt ihn, noch weiter wegzugehen von Gott. Er ging weiter weg vom Herrn. Der fünfte nach Adam, Lamech, ist der erste, der sich eine zweite Frau genommen hat und die Vielehe einführt. Es geht immer weiter bergab. Die Menschen, sie leben böse. Sie tun nur, was sie wollen. Und Gott entscheidet sich für ein Werksreset, eine Sinnflut. Er entscheidet sich, die Welt durch eine Flut zu vernichten, um alles Böse auszulöschen und von Neuem zu beginnen. Wir können uns das wie einen Riss vorstellen. Am Anfang ist der Riss in der Wand nur ganz klein. Man kann ihn zunächst erst gar nicht wirklich sehen, aber er ist da. Und er wird immer größer. Er wird immer größer und größer, sodass man ihn irgendwann gar nicht mehr übersehen kann. Und wann immer man auf diese Mauer, auf diese Wand schaut, man sieht nur noch den Riss und nichts anderes mehr. So ist es mit dem Verlauf der Sünde in dieser Weltgeschichte und auch oft für uns in unserem Leben. Wenn wir diese Geschichte weiter verfolgen, begegnet Gott irgendwann Abraham. Und er gibt Abraham ein Versprechen für ein Zuhause, das er nicht hatte. Und er verspricht ihm ein Land und eine Nachkommenschaft. Und ab da ist Abraham ein Reisender, unterwegs in seine Heimat, so wie seine nachfolgenden Generationen, auch Isaac und Jakob. Generation für Generation ist unterwegs zu diesem Land, das Gott ihm versprochen hat, zu einem Zuhause. Für Jakob läuft es nicht so gut. Er landet in Ägypten und die nach ihm in einer Sklaverei, wie sich herausstellt. Dort wartet nicht Gemeinschaft mit Gott, sondern Sklaverei, unzähliger Kindermord und ein hartes Leid, das wir uns gar nicht ausmalen können. Aber dann beginnt Gott einzugreifen. Und dann wendet sich diese Geschichte. Und der Plan, den er mit Abraham bereits hatte, wird fortgesetzt. Er führt sein Volk aus Ägypten heraus und verspricht ihnen ein Land und ein Zuhause, das er für sie vorbereitet hat und bereithält und ihnen geben will. Und genau dort sind wir angelangt im Buch Exodus. Gott baut sich jetzt ein Zuhause, aber nur ein vorübergehendes. Und das ist die Stiftshütte. Wir haben jetzt einen größeren Abschnitt vor uns, Kapitel 15 bis 31. Und in diesen Kapiteln offenbart Gott Mose die Anforderungen und die Anweisungen für die Stiftshütte. Und dabei werden wir auch mehrere Predigten haben. Heute ist der erste Teil. Was war die Stiftshütte? Die Stiftshütte war ein Zelt, das Gott Mose beauftragt hat zu bauen. Und er gab Mose auch konkrete Anweisungen dafür. Sollte eine Art Zaun oder, Zaun trifft es ganz gut, um diese Stiftshütte gehen. Etwa 50 auf 25 Meter war dieses Gebiet. Die Stiftshütte selber war 15 Meter lang, 5 Meter breit und fast 5 Meter hoch. Und diese Stiftshütte, sie hatte zwei Teile. Sie war eingeteilt in zwei Teile, das Heiligste und das Allerheiligste. Diese Stiftshütte, sie wurde bedeckt von 4 verschiedenen Stoff- und Fellschichten. Und das Volk sollte auch einige Gegenstände bauen, die eine besondere Rolle hatten. Und Gott gab sehr genaue Anweisungen dafür. Auf dem Vorhof stand der Brandopferaltar und dieses bronzene Waschbecken. Im Heiligsten stand der Schaubrottisch, der goldene Leuchter und der Räucheraltar. Und im Allerheiligsten, durch den Vorhang getrennt, die Bundeslade. Auf diese Gegenstände werden wir später noch eingehen, weil sie hier und da wo wundervolle Bezüge für uns herstellen, auch auf unser Glaubensleben. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du schon öfter die Bibel durchgelesen hast, kommst du immer wieder an diese Stelle. Und ich frage mich, wie wirkt das so auf uns? Wir lesen über 6 Kapitel lang, wie Gott sich dieses Zelt vorgestellt hat, wie die Gegenstände aussehen sollen, welche Materialien verwendet werden sollen. Und Mose, er soll das alles ganz genau aufschreiben für sein Volk. Und ich frage mich, wie geht es dir, wenn du das liest? Wenn du in einer Bibel lese an diese Kapitel kommst und dann kommst du an die Stiftshütte, welche Stimmung macht es bei dir so bemerkbar? Wahrscheinlich geht es dir ähnlich wie mir und du kannst nicht unbedingt von Freude und Glück sprechen, diese Kapitel zu lesen. Wie geht es uns oft, wenn wir durch diese Kapitel lesen? Wir schauen dann meistens, wie viele Kapitel sind es jetzt noch? Jetzt muss ich noch 5 Kapitel lesen und wann ist es endlich vorbei? Wir schauen meistens, wie lange das noch geht und wir sehnen uns vielleicht wieder danach. Danach kommt das goldene Kalb und dann wird es wieder spannend und dann freue ich mich wieder über diese Geschichten. Aber jetzt muss ich all diese Materialien lesen und das Handwerk und eigentlich interessieren mich diese Dinge gar nicht so sehr. Wenn ich ehrlich bin, bin ich manchmal dazu versucht, diese Kapitel einfach zu überspringen. Ich weiß ja ungefähr, wie die Stiftshütte aussieht und das passt dann. Es fühlt sich vielmehr manchmal wie eine Last an, eine Last, die man tragen muss und dann überfliegen wir vielleicht einige Details, die dort enthalten sind. Aber tatsächlich war das für das Volk Israel etwas ganz Besonderes, ein ganz besonderer Moment. Warum? Gott hat sich zum ersten Mal entschieden, seit dem Garten Eden, das erste Mal, ein Zuhause aufzurichten, um bei den Menschen zu wohnen, wieder, nachdem sie alles kaputt gemacht haben. Und in diesen Kapiteln kommt immer wieder vor, worum es Gott bei der Stiftshütte ging und was sein Wunsch und was sein Ziel dabei war. Gott ging es gar nicht in erster Linie um Gesetze, um Anordnungen, um Rituale, um Vorschriften. Das ist zweitrangig. Nein, was Gott betont und was ihm wichtig war, kommt immer wieder vor. Ich habe diese Stellen auch mit angefügt. Kapitel 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Gott geht es um viel mehr, als dass das Volk anfängt zu opfern. Dass sie Rituale haben, Gottesdienste oder sonstige Dinge. Er sagt, nein, sie sollen mir das machen. Sie sollen das bauen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Dass ich bei ihnen sein kann. Vers 22. Und dort werde ich mit dir zusammenkommen und von dem Deckel herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir an die Kinder Israel gebieten werde. Gott spricht hier davon, von Gemeinschaft. Gemeinschaft zu haben und sich mitzuteilen. Kapitel 29, Vers 42. Ein beständiges Brandopfer bei euren Geschlechtern am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft vor dem Herrn, wo ich mit euch zusammenkommen werde, um dort mit dir zu reden. Und ich werde dort den Kindern Israel zusammenkommen und es wird geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Und ich werde das Zelt der Zusammenkunft und den Altar heiligen und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, dass sie vor mir den Priesterdienst ausüben und ich werde in der Mitte der Kinder Israel wohnen und werde ihr Gott sein. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, ihr Gott, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um in ihrer Mitte zu wohnen. Ich bin der Herr, ihr Gott. Gott macht so klar in diesen Kapiteln immer wieder, er will bei seinem Volk wohnen. Nicht irgendwo in der Mitte. Nicht irgendwo am Rand, nicht irgendwo auf einem Berg, in der Mitte des Lagers, mitten unter ihnen will er wohnen. Er will der zentrale Ort unter diesem Volk sein. Das wird so deutlich immer wieder. Wir sehen oft diese Bestimmungen, die Vorgaben und Gesetze. Und wir übersehen oft dabei, dass es Gott eigentlich nur darum ging, er will bei seinem Volk sein, mitten unter seinem Volk dort sein, ihnen nah sein. Und all diese Gaben und all diese Gesetze sind nur dazu notwendig, dass das möglich ist, dass Gott unter Sündern wohnen kann. Das ist der Grund. Und damit sollte uns die Stiftshütte nicht langweilen, sondern sie sollte viel mehr Freude für uns zum Ausdruck bringen, anstatt eine Last. Denn sie zeigt die Gnade Gottes. Sie zeigt einen Weg Gottes, den er gegangen ist, um bei Menschen wohnen zu können, obwohl sie das erste Zuhause zerstört haben und auch dieses wieder zerstören würden. Ich habe es vorher schon einmal erwähnt, letztendlich ist die Stiftshütte nur eine Fortsetzungsgeschichte vom Garten Eden. Wir sehen auch einige Parallelen, die man aufzeigen kann. Ich gehe nur ganz kurz durch, das ist ein bisschen technisch, deswegen mache ich es ganz schnell. Beide Dinge sind der Wohnort Gottes. In beiden lesen wir, dass Gott dort lebt, dass Gott dort wohnt. Außerdem können wir sehen, dass der Ausgang von beidem in die gleiche Richtung oder auf die gleiche Richtung ausgelegt ist. Die Stiftshütte, genauso wie der Garten Eden, ist nach Osten hin ausgerichtet. Die Materialien sind in derselben Spannweite. Über den Garten Eden wird auch berichtet, dass er von Gold bis Onyx ging und genauso die Stiftshütte wie der Garten Eden. Wir sehen ein Symbol des Lebens, das verdeutlicht wird, dass der Leuchter genauso aufgebaut ist wie ein Baum. Er hat Knospen und diese Blüten, dass das Volk Israel dort hinein einbauen sollte in diesen Leuchter. Und er soll genauso wie der Baum des Lebens symbolisieren, da ist das Leben, da kommt das Leben her. Beides entsteht dadurch, dass Gott siebenmal spricht. In der Schöpfungsgeschichte spricht Gott siebenmal. Und in Kapiteln Exodus 25 bis 31 wird siebenmal gesagt, und Gott sprach zu Mose. Beides ist durch die Anweisung Gottes aufgebaut. Der Garten Eden wird mehrmals in der Bibel als ein Tempelberg beschrieben, als ein Ort der Anbetung, in dem Adam als Priester ist. Und diese Worte, er soll bebauen und er soll bewahren, diese Worte werden im Hebräischen nur noch später verwendet für den Priesterdienst. Diese selben Worte, dass sie das bewahren und bebauen sollen für das Volk Israel. Und beide Orte haben Wächter der Heiligkeit. Die Cherubim bewachen den Garten, den Baum des Lebens. Und zwei Cherubim sind auf dem Deckel der Bundeslade, um auch diesen Ort zu schützen und zu bewachen, den heiligsten Ort. Das ist ein wichtiger Gedanke. Warum? Denn er zeigt uns, dass Gott mit dem Garten Eden nicht abgeschlossen hatte, dass er nicht mit dem Menschen fertig gewesen ist, sondern die Stiftshütte ist ein Akt der Gnade, eine Fortsetzung des Garten Edens. Gott will die Beziehung mit dem Menschen haben und er ist nicht bereit, diesen Weg enden zu lassen. Weil Gott dem Menschen nahe sein will, nach wie vor. Weil er will, dass die Menschen ihn erkennen können, seine Herrlichkeit sehen können, dass es einen Ort gibt, an dem die Menschen Gott begegnen können. Ein Ort gibt, wo es Vergebung gibt, wo Gnade ist. Gott hat den Menschen noch nicht losgelassen, noch nicht aufgegeben. Und die Stiftshütte ist eine Etappe auf dem Weg zu dieser wahren, echten Gemeinschaft. Aber das Volk Israel musste diese Stiftshütte transportieren. Und irgendwann, als sie in ihrem Land waren und sie nicht mehr diesen Sinn erfüllte, wollte Salomo für Gott dieses mächtige Haus, ein Tempel bauen. Die Stiftshütte, sie wurde erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und das Gleiche lesen wir dann auch in 1. Könige 8, Vers 10 über den Tempel, wie Gott diesen Tempel erfüllt hat mit seiner Herrlichkeit. Aber auch dieser Tempel von Salomo, er wurde zerstört und später durch sein Volk wieder neu aufgebaut. Aber dann lesen wir nicht mehr, dass Gott diesen Tempel neu erfüllt hatte. Diese Wohnung Gottes, sie war schwach und unvollkommen. Das bedeutet nicht, dass Gott mit dem Weg, den er gegangen ist, gescheitert ist. Es entfaltet sich vielmehr in der Heilsgeschichte immer weiter, wie Gott etwas bauen wollte, das nicht von Menschen gemacht ist. Deswegen können wir als Drittes sehen, Jesus, das menschgewordene Zuhause Gottes. Jesus erfüllte das, was Gott wollte. Der Garten Eden, er konnte den Menschen kein Zuhause bieten in der Gemeinschaft Gottes durch seine Sünde. Auch die Stiftshütte und der Tempel ebenfalls nicht. Die Menschen brachten es fertig, jedes Zuhause, das Gott ihnen gebaut hatte, zu zerstören. Aber Johannes, er sagt in seinem Evangelium, in Kapitel 1, Vers 14, folgendes: Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wörtlich lesen hier viele andere Übersetzer anstatt wohnte, und er zeltete bei uns. Das Wort Gottes wurde Fleisch und es zeltete unter uns, es wohnte unter uns. Jesus sollte das erfüllen, was die vorherigen Stationen Gottes nicht erfüllt haben. Er wird Mensch und er wohnt unter den Menschen. Wir haben es vorhin in der Textlesung gelesen, in dieser Situation, wo Jesus zu den Juden sagt, ihr könnt diesen Tempel zerstören und ich habe ihn in 3 Tagen wieder aufgebaut. Damit meinte er nicht das Gebäude, das in 46 Jahren gebaut wurde, sondern er sprach von sich selbst. Er sagt, ihr werdet mich töten, ihr werdet den wahren Tempel Gottes niederreißen. Aber ich habe ihn in 3 Tagen wieder aufgebaut. Ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Und die Menschen sahen. Sie sahen Jesus. Sie hörten Jesus. Sie haben gesehen, was er getan hat, seine Werke und seine Wunder. Sie hörten seine Worte. Sie konnten ihn sogar berühren. Manche wurden allein dadurch geheilt. Sie konnten ihm so nahe sein. Und so nah war Gott den Menschen noch nie gekommen. Aber Jesus blieb nicht für immer. Er blieb nicht für immer auf der Erde, sondern er bewirkte diese Grundlage, dieser Tempel für uns werden zu können, und fuhr wieder auf in den Himmel. Und seit diesem Moment kann jeder von uns etwas Wundervolles erleben. Jeder einzelne Gläubige kann etwas Unbegreifliches erleben. Gott richtet sich durch Jesus ein Tempel in unserem Herzen auf, in unserem Körper, in uns. Und Paulus macht das so deutlich, auch als er über Sünde spricht. Aber er ruft dieses Wissen hervor und sagt, wisst ihr es nicht? Habt ihr es vergessen? Ihr seid der Tempel Gottes und der Geist Gottes wohnt in euch. Gott baut sich durch seine Gnade und durch Jesus, der auf diese Welt kam, um für uns am Kreuz zu sterben, ein Zuhause in uns auf, wo er wohnen will, wo er sein will, wo er Gemeinschaft mit uns haben will. Was ist der Unterschied zwischen einem Gast und einem Bewohner? Wir kennen es alle gut, ein Gast, der kommt zu Besuch und man hat Gemeinschaft miteinander und dann geht er wieder, hoffentlich. Manche bleiben länger, als es einem lieb ist vielleicht, aber irgendwann geht der Gast, weil er hat ein eigenes Zuhause. Ein Gast, den muss ich auch nicht jedes Zimmer zeigen. Die einen von uns, die haben so ein Zimmer, wo alles dann reingeschoben wird, bevor der Gast kommt. Kennt ihr, oder? Dieses Zimmer zeigt man dem Gast dann meistens nicht. Aber der Bewohner, der da wohnt, der Eigentümer, der geht in jedes Zimmer. Er hat einen Schlüssel. Er stellt vielleicht die Möbel um. Er macht sauber, weil wir es nicht machen. Er kann die Dinge umgestalten, so wie es ihm recht ist. Ein Bewohner bitten wir in der Regel nicht zu gehen. Er ist da, er gehört dort hinein. Gott will kein Gast in unserem Herzen sein. Er will nicht mal eben zu Besuch kommen, während wir Sonntagmorgen hierher kommen in den Gottesdienst. Oder vielleicht ein paar Mal die Woche flüchtig die Bibel aufschlagen und ihn dann zu Gast einladen, um kurz eine gute Zeit zu haben. So will Gott nicht mit uns leben. So ein Zuhause will Gott nicht aufrichten. Er will ein Zuhause aufrichten in unserem Herzen, wo er wohnt. Wo wir wahre, echte, tiefe Gemeinschaft mit ihm erleben können. Ist uns das bewusst? Das, was Adam und Eva im Garten Eden hatten. Das, was Mose in der Stiftshütte und Salomo im Tempel hatte. Das tut Gott in uns. Wohnen, sein, Dort will er Gemeinschaft mit uns haben und uns so nah wie möglich sein. Wie oft beschränken wir Jesus nur darauf, dass wir ihn brauchen, um gerettet zu werden? Und wir rufen es anderen Menschen zu und sagen, glaube an Jesus und du wirst gerettet. Und vergessen, dass er uns so viel mehr geben will. Dass er unsere völlige Erfüllung sein will und jeden Augenblick des Tages mit uns erleben will. Thomas Watson, ein Puritaner, sagte einmal, Christus ist nicht nur das Brückentor der Gnade, sondern auch derjenige, der in unser Herz einzieht und dort bleibt. Wie oft bleiben wir bei diesem Punkt stehen und sagen, ja, Jesus ist das Brückentor der Gnade und vergessen, wie viel Raum er doch in uns haben will, in unser Herz völlig einzuziehen, jeden Raum zu bewohnen und dort zu bleiben. Wie viel ist dir das wert? Wie viel kostet diese Botschaft? Ist dir das noch kostbar, zu wissen, dass Gott ein Zuhause in dir aufrichtet? Du musst nicht nach Jerusalem reisen und Tiere mit dir schleppen und die dort schlachten, um Gott begegnen zu können. Du musst nicht Angst haben und zittern vor der Herrlichkeit Gottes, wo du nur von Weitem ihn siehst, wie er in der Stiftshütte ist. Du musst nicht zusehen, wie du für immer aus dem Garten vertrieben wirst. Gott will in dir wohnen. Wie viel bedeutet dir das heute noch? Wie viel ist es dir wert? Wenn sich Menschen heute ein Zuhause kaufen wollen, dann achten wir immer darauf, dass wir möglichst wenig zahlen für möglichst viel Gewinn. Das ist die Art, wie wir Häuser kaufen. Und dann gibt es vielleicht ein schönes Haus, das sieht ganz gut aus, aber es ist zu teuer, also kaufe ich es mir nicht. Ich will doch nicht nur für dieses Haus leben oder ich will ja nicht einen Großteil meiner Ausgaben dafür ausgeben. Und dann sagen wir, ah, das Haus, das ist es mir nicht wert. Das ist zu teuer. Wenn es günstiger wäre, würde ich es nehmen, aber es ist zu teuer, ich nehme es nicht. Ich bin nicht bereit, so viel dafür zu bezahlen. Aber wie viel war es Gott wert, den Preis für sein Zuhause in uns zu bezahlen? Gott hat nicht versucht zu verhandeln. Er hat nicht versucht, einen geringeren Preis zu zahlen. Er hat nicht gesagt, nein, das ist mir zu hoch, ich werde es nicht zahlen. Er hat den höchsten Preis gezahlt. Höher als diesen Preis, den Jesus gezahlt hat, geht es nicht. Gott hat seinen eigenen Sohn für uns geopfert und ihn schlachten lassen, damit er dieses Zuhause in uns aufrichten kann. Warum bedeutet es uns heute oft wenig? Warum ist es für uns heute oft selbstverständlich, dass wir zu jeder Zeit beten können und wissen dürfen, dass Jesus da ist und uns hört? Dass wir zu jeder Zeit sein Wort aufschlagen können und lesen können und wissen können, dass er da ist und dass er uns ansprechen kann dadurch, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Warum ist das für uns heute so oft selbstverständlich und wir achten es gar nicht mehr so für besonders, sondern gering? Es ist keineswegs gering. Es ist wundervoll, wenn wir das erleben dürfen. Und für jeden ein Segen, der das bereits erfahren hat. Und eigentlich könnten wir hier enden, das wäre schon ein sehr guter Schluss. Aber es geht noch weiter. Es wird ein vollkommenes Zuhause geben in der Ewigkeit. Diese Reise über die Wohnung Gottes gipfelt dann in der Ewigkeit, was die letzte Station der Wohnung Gottes gemeinsam mit den Gläubigen ist. Dort werden wir verwirklicht und verherrlicht und wir sehen dieses vollkommene Zuhause. Und alles, was die Wohnung Gottes, die wir hier erleben können, in unserem Leben und in der Gemeinde zerstört, kaputt macht, hindert, stört, unsere Sünde, unser Leiden, unser Schmerz, das wird für immer weg sein. Das wird weggenommen sein, denn wir werden für immer bei ihm sein. Lasst uns auch diesen Text aus Offenbarung 21 dafür lesen, der uns gut abholt. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Noch weiter ab Vers 22 und 23. Und ich sah kein Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Dieser Tag wird kommen. Dieser Tag ist uns versprochen. Und wir werden das als Gläubige erleben, dass wir keine Sonne mehr brauchen, keinen Mond, weil Gott unsere Sonne ist. Wir werden es erleben, dass wir sagen können, da ist die vollkommene Hütte Gottes bei den Menschen. Und wir werden sein Volk sein und er wird unser Gott sein. Und dort wird es nichts mehr geben, was uns stört. Kein Tod, kein Schmerz, kein Leid, keine Sünde, keine Enttäuschung. All das wird nicht mehr sein. Dann wird Gott mit seiner Wohnung an sein Ziel kommen. Und auch wir, weil wir das erleben werden bei ihm. Die perfekte Wohnung Gottes, unzerstörbar. Und es wird kein Tempel mehr benötigt, weil es keine Opfer braucht, weil Jesus das vollständige Opfer ist und alles erfüllt hat. Und Gott ist der Tempel. Jeder Dienst, der notwendig war, ist nicht mehr notwendig. Jede Spende, jede Zeit, die wir in die Gemeinde investiert haben, jede Selbstaufopferung, all das ist vorbei, weil er alles erfüllt hat. Wir werden nach nichts mehr Verlangen haben, außer nach ihm. Dort dürfen wir ankommen. Dort musst du keine Leistung mehr bringen. Niemand wird dir etwas aufbürden, keine Aufgaben mehr, keine Dienste, keine Verantwortungen mehr, kein Versagen mehr, kein Druck, keine Enttäuschung, kein Streit und Konflikt, keine Sorgen und Ängste, nur noch Freude, nur noch helle, erleuchtete Augen. Durch die Fülle Gottes. Alles um uns herum wird erfüllt von seiner Herrlichkeit. Wir tun uns oft schwer damit, über den Himmel nachzudenken, weil wir wenig Vorstellung haben, wie es dort sein wird. Im Leben hier und jetzt, da sind alle Dinge unvollständig, die wir erleben können. Und wir denken oft an den Himmel als einen Ort. Ein Ort, der sehr schön sein wird. Das ist oft der Fehler. Wir sollten vielmehr an eine Beziehung denken, die uns dort erwartet. Das ist entscheidend. Jetzt sind wir alle unterwegs. Jetzt sind wir alle irgendwo in unserem Leben. Alle Dinge sind der Vergänglichkeit geschuldet. Wir sind Reisende. Wir sind nicht am Ziel. Wir sind unvollkommen. Wir sind schwach, wir sind klein, wir sind krank. Wir haben Unruhe und erleben Unruhe in unserem Leben. Die Unruhe des Landes. Es ist immer in Bewegung. Niemand weiß, wie sich's entwickelt. Unruhe zu Hause. Unruhe in unserem Herzen, Unruhe in Gesundheit. Wir wissen nicht, ob wir immer gesund sein werden. Wir haben viel Last in unserem Leben, nicht wahr? Wir haben Krankheit, wir haben Sünde, Konflikte, wir haben Unzufriedenheit, wir haben Leistungsdruck, wir haben Frustration. Wir schaffen es oft nicht, die Dinge schön zu machen. Aber im Himmel wird das alles anders sein. Dort sind wir angekommen. Dort sind wir so angekommen, dass wir diesen Ort nie wieder verlassen müssen. Wir dürfen dort für immer bleiben. Es ist ein Ort, an dem wir ankommen und niemandem etwas beweisen müssen. Uns nicht rechtfertigen müssen. Uns nicht mehr absichern müssen, andere irgendwie zu beeindrucken oder zufriedenzustellen. Wir dürfen dort einfach sein. Dieser Hauptfokus ist hier in Kapitel 21, Vers 3. Gott wird bei uns sein. Und wir werden bei ihm sein. Das ist der Himmel. Es geht nicht so sehr um den Ort und wie schön dort alles sein wird. Es wird schön sein. Das ist garantiert. Es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass er dort sein wird. Und wir dort mit ihm sein werden. Das ist der Himmel. Das ist, wo alles neu gemacht wird. Wo Gott etwas neu macht, das wir nie zerstören können. in alle Ewigkeit. Während ich das hier so sage, erwische ich mich immer wieder dabei, wie ich an diese Gemeinschaft und an diese Nähe Gottes denke. Und dann denke ich an den Himmel und dann sage ich, oh, das wird irgendwann so richtig schön werden, wenn wir bei ihm sind. Der Himmel wird richtig schön für uns werden. Und dann denken wir an diesen entfernten Ort, wo einfach alles besser ist. Vielleicht kennst du diesen Gedanken. Aber ich frage mich, warum auf den Himmel warten? Warum warten auf den Himmel? Warum nicht jetzt schon diese Fülle erleben? Wir leben heute oft so, als würde das wahre, echte Leben mit Gott irgendwann beginnen. Als würden wir irgendwann dann diese Art von Gemeinschaft und Nähe und Herrlichkeit erleben können, weil wir dann in der Ewigkeit sind. Und das werden wir in besonderer Weise. Wir sollten nur nicht vergessen, dass Gott jetzt schon in uns wohnen will. Nicht als Gast oder als Besucher. Er will uns ganz bewohnen. Warum lassen wir es oft nicht zu? Warum hindern wir ihn so oft daran? Er will nicht nur Gemeinschaft mit uns am Sonntagmorgen hier im Gottesdienst oder Mittwochabend in der Bibelstunde. Er will nicht, dass wir ihm ein paar Minuten des Tages geben, sondern er will in uns sein Zuhause aufrichten, wo wir jetzt schon Ruhe erleben können. Wo wir jetzt schon diese Gnade erleben können und er uns immer wieder seine Herrlichkeit zeigt. Wo wir jetzt schon den Tag über aus seiner Liebe und seiner Gnade und seiner Kraft schöpfen können. Das will er jetzt schon. Auch wenn es noch nicht so sein wird wie im Himmel, will er uns das jetzt schon in diesem Leben erleben lassen. Und wenn wir ehrlich sind, wie oft fehlt uns genau das, nicht wahr? Wenn wir ehrlich sind, ist es nicht so, dass wir immer wieder trotzdem, so wie ich es in der Einleitung erwähnt habe, entweder Wanderer oder Nestbauer sind und uns diese Erfüllung in anderen Bereichen suchen, trotzdem unser Zuhause so einrichten, dass es uns möglichst dieses Gefühl von Sicherheit gibt, oder sehr viel unterwegs sind und sehr viel Termine haben, weil wir darin uns sicher und gut fühlen? Wie oft warten wir nur auf den Himmel und schieben die Herrlichkeit, die Gott uns heute schon zeigen will, die Gemeinschaft und die Tiefe, die Gott uns heute schon geben will, vor uns her? Ich weiß nicht, was die richtige Antwort darauf ist, aber ich möchte diese Predigt abschließen mit einem Wunsch und einem Gebet von David und hoffe, dass wir das mitbeten können und das immer mehr zu unserem Gebet wird. Er betet in Psalm 27, Vers 4, eines habe ich von dem Herrn erbeten, und danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn, nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Das ist, was wir brauchen. Diesen Wunsch danach, diese Bitte nach Gott zu äußern und ihn darum zu bitten, das erleben zu können. Nicht erst irgendwann in der Ewigkeit. Dort werden wir garantiert für immer mit ihm sein, in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. Aber jetzt schon danach zu trachten, mehr als nach alles anderem. David sagt es, eine Sache habe ich vom Herrn erbeten und danach will ich mich ausrichten, darauf will ich schauen, danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Nicht nur gute Tage, nicht nur schöne Tage, nicht nur Tage, in denen ich das Verlangen danach habe, sondern alle Tage meines Lebens. Wozu? Um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Das wünsche ich uns. Amen.